Heute Morgen ist Himmelfahrt. Nicht, dass ich eine Predigt Himmelfahrt verpasst hätte. Nein, ich habe mir für Sonntag aufgehoben. Gerade diese Botschaft. Jesus ist beim Vater angekommen. Jesus ist zu Hause. Jesus ist jetzt in der Position, wo er schon immer war. Was er gewesen ist vor Ewigkeit, hat wieder diese Position eingenommen. Er ist Herr. Er ist Herr und er ist Herr. Jesus ist im Himmel angekommen. Und darüber möchte ich heute ein paar Gedanken mit euch teilen, die mir groß geworden ist. Oder sind Gedanken, die mich so beschäftigen. Und ich werde nächste irgendwelche anderen Tage noch darüber sprechen, wie funktioniert das Jenseits. Also Fortsetzung von dem, was wir hier heute anschneiden und beginnen, uns damit zu beschäftigen. Aber zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten am Mittwoch. Wie funktioniert das Jenseits? Fortsetzung. Und dann geht es weiter. Überwinde deine Schwachstellen. Erlebe Gottes Berührung, geht es dann weiter und dann ist Pfingsten. Und ich möchte euch einladen zu Pfingsten. Nicht nur, dass ihr ins Grüne hinausfahrt, nein, kommt in die Versammlung. Lasst uns das Wort Gottes hören, lasst uns Pfingstler werden, erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und das Thema am Pfingsttag wird sein, seit Pfingsten liegt Hochspannung in der Luft. Da explodiert was, da geht was hoch, die Bombe platzt. Ja, da werden Christen plötzlich angetan mit der Kraft aus der Höhe, mit der Dynamik des Heiligen Geistes. Dynamik. Etwas ganz Starkes, etwas Wichtiges ist im Leben der Jünger passiert. Nur nebenbei ganz herzlich eingeladen. Heute reden wir über Jesus. Wo ist er jetzt? Du sagst ja hier in unserer Mitte. Das bin ich gar nicht mal so überzeugt. Der Heilige Geist ist hier. Der Heilige Geist vertritt und verherrlicht Jesus hier. Und er ist der Tröster. Jesus sagt, ich sende den Tröster, den Heiligen Geist, und der wird bei euch sein, alle Zeit. So, was macht Jesus jetzt? Und was ist er für uns heute? Der einst gekreuzigt war und auferstanden ist und gen Himmel aufgefahren ist. Was ist er jetzt? Was macht Jesus im Himmel? Dreht er Däumchen und sagt Halleluja, Halleluja die ganze Zeit. Lass uns darüber nachdenken. Hört sich dann den Gesang der Engel, der Cherubim und Seraphim und wie sie ganzen Raffis heißen? Nein, was macht Jesus? Ich lese als Einstieg 1. Timotheus 3, Vers 16. Und das ist das Glaubensbekenntnis der Urgemeinde gewesen. Der 1. Timotheusbrief ist eigentlich so ein alter Brief schon mit einer alten Botschaft. Und hier heißt es, groß ist das Geheimnis des Glaubens. Groß ist das Geheimnis des Glaubens. Jesus also, er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt und aufgenommen in der Herrlichkeit. Also noch einmal, 1. Timotheus 3, Vers 16, was ist Jesus, was macht er? Er ist offenbart im Fleisch. Er hat uns Gott gezeigt, Gott offenbart. Dann hat uns im Geist gerechtfertigt. Wir werden im Geist erneuert. Wenn wir uns bekehren, wir bleiben immer noch dieselben. Ich bin immer noch Johannes Matthäus geblieben. Bei mir hat sich nicht viel verändert. Aber mein Geist, mein Denken, gerechtfertigt im Geist. Dann erschienen den Engeln der unsichtbaren Welt. Dämonen, wie auch den guten Engeln, er stieg hinab bis an den untersten Orte der Erde, der Unterwelt. Das war Jesus. Dann wurde er gepredigt von den Heiden durch Paulus und viele andere Missionare. Das Evangelium wird gepredigt nach Matthäus 24 der ganzen Welt zum Zeugnis. Also die ganze Welt wird es hören. Heute durch Fernseher, Radio, Internet, was auch immer ist. Oder durch ganz normale, einfache Predigt irgendwo in der Gemeinde, in der Versammlung. Dann geglaubt in der Welt, ob sie wollen oder nicht, sie müssen es akzeptieren. Christus ist gekommen, Christus hat gekämpft, Christus hat gesiegt und er triumphiert. Und dann aufgenommen in die Herrlichkeit. Jesus hat sein Ziel erreicht. Der Auftrag Jesu wurde erfüllt. Er hat den Willen des Vaters erfüllt, das Gesetz erfüllt, das gegen uns stand und uns verdammt und verurteilte. Der Sieger kehrt heim. Das ist Himmelfahrt, die Heimkehr Jesu. Wie der verlorene Sohn kommt aus dieser Welt zurück. Auf dem Ölberg versammelte seine Gemeinde, seine Freunde, seine Jünger, die er berufen hat. Es war nicht die ganze Welt dort versammelt. Da waren nicht die Juden, nicht die hohen Priester und nicht die Pharisäer und nicht Pilatus und nicht Herodes, nur die Insider. Auf dem Ölberg waren nur die Insider. Da, wo sein Leiden begann, dort hört auch sein Leiden auf. Auf dem Ölberg. Dort unten im Tal, im Garten Gethsemane, da ringt der Heiland. Von dort aus ist er dann nach Jerusalem eingezogen. Dort im Garten Gethsemane, unten am Ölberg, wurde er verhaftet. Und von hier aus begann sein Triumphzug. Ging zum Vater. Hier wurde er erniedrigt und hier wurde auch erhöht. Beides an einem Platz. Und der Ölberg ist etwas ganz Interessantes. Hier fand der Kampf statt, wo er sich entschied, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Da unten im Tal ist es passiert, im Kidron-Tal. Da hat er ja zu dir und zu mir gesagt, ich sterbe für die Menschen. Ich gehe ans Kreuz, ich will nicht im Garten Gethsemane sterben. Weißt du, der Teufel wollte Jesus im Garten Gethsemane umbringen. Aber Jesus sagt nein. Und ein Engel kam und ein Engel stärkte Jesus, damit er seinen Auftrag, seine Mission erfüllen kann. Hier wurde er gefangen genommen, hier wurde er verraten. Hier hat er sein Tiefstes erlebt. Hier haben sie alle verlassen, sind alle davongelaufen. Und Jesus sagt sogar, nehmt mich und lasst diese gehen. Alles passierte unten am Ölberg. Hier wurde er also aufgegeben und hier wurde er aufgenommen. Von Gott, von Menschen aufgegeben. Hier bei der Himmelfahrt wird die Erlösung abgeschlossen. Hier wird das Reich Gottes aufgerichtet unter den Menschen. Und sagt, bleibt in Jerusalem, ihr werdet die Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht, wann wirst du Israel erlösen und befreien. Nein, dein Reich kommt, Jesu Reich. Die Gemeinde Jesu beginnt dort zu funktionieren und zu ticken. Hier beginnt die Gemeinde des Herrn. Die Verheißung wird gegeben, ihr werdet Kraft aus der Höhe bekommen. Hier hört das Alte Testament auf und das Neue Testament fängt an. Interessant, denkt drüber nach. Hier hört Israel auf und Reich Gottes fängt an. Was brachte uns die Himmelfahrt und was habe ich davon? Denk drüber nach. Jesus hat das Ziel erreicht. Jetzt musst du nicht mehr kämpfen. Er ist zu Hause und er steht für dich und für mich bei Gott ein. Hier liegt nun alles, alle Macht in Jesu Händen. Hier, da kommt niemand mehr bei. Kein Cäsar, kein Präsident, kein Kanzler. Jesus hat alle Macht in seinen Händen. Macht liegt in Jesu Händen, seitdem er drüben angekommen ist. Hier, solange er auf dieser Welt war, da konnte noch vieles passieren. Jesus hat zu Martha mal gesagt, bitte rühr mich nicht an, ich bin noch nicht verherrlicht. Nach der Himmelfahrt ist Jesus verherrlicht worden. Hier am Kreuz hat er unsere Erlösung vollbracht. Hier haben die Menschen ihn verschandelt, verstümmelt, zugerichtet, fertig gemacht. Und jetzt, als er heimgeht, es ist vollbracht. Die letzten Worte Jesu heißen, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Und er sagt dann weiter, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde, also in der Unterwelt. Hier in den Tagen, als er starb, hat er das Gefängnis gefangen genommen, hat den Geistern gepredigt. Deshalb sagen die Christen den Engeln gepredigt, auch den gefallenen Engeln. Und gezeigt, guck mal, ich habe Macht, ich habe Autorität, ihr müsst euch jetzt mir fügen, ich habe das letzte Wort. Alle Macht ist jetzt Jesus gegeben worden. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Wir wissen nicht ganz genau, wann Jesus Sohn Gottes wurde, als Sohn Gottes anerkannt wurde. Aber hier, als er Macht bekam von Jesus und den Namen Jesus bekam und Gott sich zu ihm bekannte und ihn aufhob in die Herrlichkeit. Und heute müssen sich alle Knie beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Können wir Amen sagen? Jesus hat alle Macht im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Er ist da. Und die Engel sagten, weißt du, das ist dieser Name, nicht irgendein Name, sondern der Name, den die Engel verkündigt haben in Bethlehem, den Hirten. Und in diesem Namen ist alle Macht zusammengefasst, komprimiert. Gott hat diese Namen unterstrichen. Deshalb, wenn ich mit Juden spreche oder vor allem mit Moslems, weißt du, er hat sich Sohn Gottes genannt, er war Sohn Gottes. Nein, Gott hat ihn zum Sohn Gottes gemacht. Und wenn er ihn in den Himmel nimmt, wenn der Allah das will, das ist dann sein Problem, was er daraus macht. So Jesus wurde von Gott erhöht. Und jetzt, die Moslems können ohne Problem glauben. Der Allah macht es. Der Allah hat die Autorität, er kann das machen, er kann töten und kann lebendig machen. Und er hat Jesus lebendig gemacht, Jesus aufweckt und Jesus in den Himmel genommen. Also bitteschön, er ist jetzt der Sohn Gottes. Wenn du mit den Moslems argumentierst, sag es. Nicht die Evangelien, die Wunder, die werden dir das nicht akzeptieren und es abnehmen. Aber wenn du sagst, Gott hat ihn erhöht, der Allah kann alles machen. Gott kann alles machen, was er will. So, du sollst ihn Jesus nennen und den Namen geben. Und jetzt muss der Teufel den Hut nehmen und gehen. Jesus ist erhöht, er ist der Herr. Er hat nicht mehr das Sagen Satan in dieser Welt, sondern Jesus. Das ist ein Geheimnis, dieser Name, etwas Verborgenes, von Ewigkeit her verborgen. Er war beim Vater und Gott hat selbst offenbart. Die Engel haben es offenbart, dass Jesus der ist. Und als die Jünger in den Himmel starren und gucken, wo bleibt, wo ist er geblieben, dann kommen zwei Männer, zwei Engel und sagen, dieser Jesus, der von euch weggenommen worden ist, der in den Himmel gefahren ist, dieser Jesus wird genauso wiederkommen, wie er abgefahren ist. Mit dem gleichen Zug, mit der gleichen Kraft, mit der gleichen Herrlichkeit. Das ist kein Geheimnis mehr. Gott hat es offenbart. Und deshalb, wenn wir über Jesus reden, ist für mich kein Geheimnis mehr. Mein Jesus ist jetzt beim Vater. Und er vertritt mich. Er erzählt alles über mich beim Vater. Und ich erfahre alles vom Vater über Jesus. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und wer dann ihn hört, der hört den Vater. Das ist ein Geheimnis. Und die Jünger hielten fest an diesem Namen Jesus. Die hohen Priester haben den Jüngern verboten. Sagt ja nichts mit dem vom Jesus. Ihr bringt uns in Verruf. Und was machten die Apostel überall? Jesus, Jesus, Jesus. Im Namen Jesu, nicht Gold und Silber rettet die Menschen. Jesus rettet. Nicht das Gesetz rettet die Menschen. Jesus rettet die Menschen. Nicht Moses rettet die Menschen. Jesus rettet jetzt. Nicht Israel rettet die Menschen. Jesus rettet sie jetzt. Also hört doch auf mit diesem Jesus. Sie haben noch geschlagen, die Brüder, nur weil sie von Jesus reden. Sie wollten ihnen einen Maulkorb verpassen. Aber bitte nehmt Jesus nicht mehr im Mund. Davor hat der Teufel Angst. Und wir dürfen uns nicht genieren, wenn Probleme da sind, so wie wir vorhin gesagt haben, wenn du Probleme hast, erhebe Jesus über dein Problem, über deine Krankheit. Krankheit, du musst dich unterordnen. Du musst deine Knie beugen. Sorge, du musst deine Knie beugen vor Jesus. Du musst dich demütigen vor Jesus. Aber du verstehst Jesus erst dann, wenn er beim Vater angekommen ist und der Heilige Geist dir das Zeugnis gibt. Das Zeugnis, er ist daheim. Daheim. Er ist daheim, beim Vater. Und er ist dort. Und Jesus sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Wenn ich nicht weggehe, kann der Heilige Geist nicht kommen. Und ohne den Heiligen Geist kann niemand Jesus Herr nennen, kann Jesus nicht verstehen, kann Jesus nicht begreifen, kann mit Jesus nichts anfangen. Du brauchst den Heiligen Geist, um Jesus auszuleben. Ohne den Heiligen Geist kannst du gar nichts. Und dann, erst wenn du den Heiligen Geist hast, dann weißt du, Jesus hat das letzte Wort im Universum. Bevor Sonne und Mond und Sterne verschwinden, hat er das letzte Wort. Er, der Sohn Gottes. Und ihm muss alles gehorchen. Ihm muss sich alles fügen. Jesus, nimm deine Probleme nicht so ernst. Nimm Jesus ernst. Weißt du, die Menschen geben so viel Aufmerksamkeit auf die Probleme. Die beste Medizin für deine Krankheit ist Jesus. Ob du das glaubst oder nicht, ist Jesus. Darum bitte ihn, warte auf ihn, höre auf ihn, bis du das Zeugnis des Heiligen Geistes hörst und er, Jesus, das Machtwort spricht. Spricht nur ein Wort und mein Knecht wird gesund, haben wir in der Bibel. Und solange du von diesem Geheimnis nichts weißt, dieses Geheimnis Gottes nicht verstehst und nicht kennst, passiert auch nichts. Deshalb rufe den Namen des Herrn an. Aber wie sollst du hören, wie sollst du anrufen, wenn du den Namen nicht verstehst, dir nicht gepredigt wurde, dir nicht offenbart wurde? Also, du musst das Echte zuerst mal kennenlernen. Was ist das Echte? Und das Echte ist der erhöhte Herr. Du kannst die Evangelien lesen. Du liest vielleicht die Bibel, das Neue Testament, die geht zu dem Kämmerer. Wovon spricht die Bibel? Wer ist das? Uns müssen die geistlichen Augen geöffnet werden, damit wir Jesus begreifen. Solange wir das Geheimnis nicht kennen, ist alles falsch, was wir tun. Ist alles verkehrt. Es bringt uns nicht viel. Aber wenn deine Augen geöffnet werden und ihre Augen wurden geöffnet und sie erkannten, das ist der Herr. Das ist der Herr. Und dann rennen sie nach Hause, diese Emmaus-Brüder. Leute, mir ist Jesus erschienen. Ich bin Jesus begegnet. Wenn man dieses Geheimnis nicht versteht, dann glaubt man allen falschen Propheten, jeder Illusion, jedem Traum, jedem Hirngespinst, jedem Gespenst. Aber wenn deine Augen geöffnet sind, du erkennst genau, das ist der Herr. Und wir lesen immer wieder in der Bibel, es war der Herr und wir haben es nicht begriffen, wir haben es nicht gemerkt, es war der Herr. Der Herr ist hier, der unter uns wandelte. 40 Tage nach der Auferstehung, 40 Tage war Jesus bei seinen Jüngern. Und hier wurde alles Große gegeben. Alles Große, was wir haben, was unseren Glauben ausmacht, wurde im Geist offenbart. 40 Tage lang hat er große Wahrheiten gelehrt. Und wir glauben ja, das war zu seinen Erdenzeiten. Nein, was die Apostel gepredigt haben, was sie geschaut und erlebt haben, das war während diesen 40 Tagen. In diesen 40 Tagen ist so viel passiert durch Jesus. Wurde im Geist gepredigt, im Geist erlebt, im Geist erfahren. Du brauchst dieses Geheimnis, dass es gelüftet wird, dass du verstehst. Solange man dieses Geheimnis nicht kennt, wird alles nur Missverständnis. Wovon spricht er denn? Du verstehst es nicht. Und das, selbst die Geheimnisse, die du dann liest und hörst und was gepredigt wird, dann gibt es falsche Deutungen, falsche Erklärungen. Meistens bezieht man sich auf sich, so wie die Juden mit Jesaja 53. Ja, wir sind der Knecht Gottes, wir leiden. Denk an Holocaust, was da alles passierte. Aber sie haben vergessen, dass Jesus der Knecht Gottes war und Jesus gelitten hat. Und seine Wunden sind wie geheilt, nicht in den Wunden von Holocaust-Leuten und irgendwelchen Resten von, die irgendwie den Holocaust überlebt haben. Nein, wir sind in Jesu Wunden geheilt. Und das ist so groß. Und die beziehen sich auf sich. Und das machen Christen auch, sogar Pfingstler. Alles, was sie lesen, die beziehen sich auf sich. Aber das meiste ist auf Jesus. Es geht um Jesus und um seine Ehre, um seine Herrlichkeit, um seine Macht. Wovon spricht der Prophet? Von jemand anders oder von sich? Und erst wenn ein geisterfüllter Mensch zu dir kommt, im Auftrag Gottes, und dir die Augen öffnet, das ist Jesus. Und dann sagt er, was muss ich tun, wie geht's jetzt weiter? Komm ins Wasser, tauf dich, und dann wirst du sehen, was passiert. Und plötzlich ist der Philippus weg. Und er zog fröhlich seine Straße weiter. So, erst als Philippus vom Heiligen Geist geführt ihm das alles erklärt hat, erlebte Jesus. Du kannst Jesus nicht erfahren ohne Aufklärung. Du brauchst die Aufklärung des Heiligen Geistes. Ohne den Heiligen Geist verstehst du die Bibel nicht, deutest alles falsch. Wir haben gestern über Paulus gesprochen, Paulus wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist und da fiel die Blindheit wie Schuppen von seinen Augen. Plötzlich begreift er Jesus und predigt innerhalb von ein paar Minuten von Jesus. Der war nicht auf der Bibelschule, der hat nicht Theologie, christliche Theologie studiert. Plötzlich steht er auf, aber er wurde erfüllt von Jesus und er redet, das ist mein neuer Herr. Herr, wer bist du? Ja, ich bin Jesus, den du verfolgst. Er verstand plötzlich die Geheimnisse Gottes, er verstand, um was es geht. Und im Geist hat er vom Herrn empfangen, dies und jenes. Und vor allem das große Geheimnis über Gemeinde. Die Menschen verstehen Gemeinde nicht, die denken, das ist ein Club, Kaninchenzuchtverein oder sonst was Nettes, liebes Kaffeekränzchen oder Wohnstube. Was ist die Gemeinde Jesu? Die Gemeinde Jesu ist mehr als nur Wohlfühlgesellschaft. Die Gemeinde ist ein göttliches Geheimnis, aber das verstehst du nur, wenn du den Heiligen Geist hast. Ohne den Heiligen Geist, da denkst du mal, das sind alles nur wilde Haufe. Und so sieht es aus in dieser, mit menschlichen Augen, dieser wilde Haufe, der kommt von der Seite, der hat dies Geschmäckle, der hat den Geruch, was weiß ich. Aber wir kommen hier zusammen. Im Heiligen Geist. Und Jesus ist mitten unter ihnen. Römer Kapitel 16, Vers 25. Paulus erkennt das große Geheimnis. Die Propheten haben gedeutet, die alttestamentlichen Propheten haben gedeutet, wovon spricht der Heilige Geist? Wovon spricht der allmächtige Gott? Als er Dinge ihnen offenbarte. Da heißt, Preis und Dank sei Gott. Er hat alle Macht, euch in eurem Glaubensstand zu festigen, zu gründen. Und so bezeugen wir die gute Nachricht, die ich verkündige, die Botschaft von Jesus Christus. Und sie offenbart den geheimen Plan Gottes, der seit Urzeiten verborgen gehalten wurde. Jetzt aber enthüllt er sich. Und damit hört der Römerbrief auf. Auf Befehl des ewigen Gottes ist er jetzt in die Geschichte eingegangen, Jesus. Alle Völker können gerettet werden, können in den Himmel kommen, damit alle Völker den Gehorsam Christi lernen. Und das kannst nur durch die Offenbarung, durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Plötzlich gehen ihm die Augen auf. Es gibt ein altes Kirchenlied, Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig, alles liegt ihm Gott zu Fuß. Alle Zungen sollen bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. In diesem Lied sind große Wahrheiten. Hat 12 Strophen. Ich habe extra nachgeguckt. Weißt du, ein Christ, der einmal von Gott ergriffen ist, der preist den Herrn, der rühmt den Herrn, der kann's nicht lassen. Alle Herrschaft dort im Himmel und hier im irdischen Getümmel ist zu seinem Dienst bereit. Heißt in diesem Lied. Jesus ist der Herr, dessen Stuhl ist unumstößlich, dessen Leben unauflöslich, dessen Reich ein Ewigreich. Er herrscht, preis Gott, über allen Cherubim in der Welt und Himmel, in der Welt und Engelerden und Himmelenden hat er alles fest in seinen Händen, denn der Vater gab es ihm. Nur in ihm, o Wundergaben, können wir Erlösung haben. Das ist nur in ihm. Weißt du, Jesus ist aufgenommen. Jesus Christus herrscht als König. Lad das Lied runter oder guck im Kirchengesangbuch und du wirst begeistert sein, was da drin steckt in Jesus, der dort oben beim Vater ist. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Begreif, der Heilige Geist möge dir helfen, dass du es begreifst. Er ist das Haupt der Gemeinde und wir sind seine Glieder. Und weißt du, wo das Haupt ist, wo der Kopf ist? Ist im Himmel. Und wir sind hier auf Erden. Und wir funktionieren nur vom Haupt her. Solange wir mit dem Haupt verbunden sind, klappt es. Und wenn es nicht, fällt alles auseinander. Er ist das Haupt, er ist bei Gott. Dort residiert er. Dort ist er ansässig. Dort hat er das Kommando. Dort hat er seinen Wohnsitz genommen, seine Position bezogen. Dort ist sein Zuhause. Wenn du mit Jesus verbunden bist, Bruder, Schwester, dann bist du mit dem Himmel verbunden. Du bist mit dem Himmel verbunden. Du bist mit der Ewigkeit verbunden. Du glaubst gar nicht, was wir jetzt in Jesus haben. Ich bin Gott dankbar, dass er abgerückt ist und aufgefahren ist in den Himmel. Nicht nur, dass ich den Heiligen Geist jetzt habe. Nein, ich habe es noch viel mehr. Ich habe einen Gott, der in der Ewigkeit herrscht und mit dem bin ich verbunden, per Du. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, er ist unser Kopf, er ist unsere Zentrale im Himmel. Alles geht zu ihm und alles kommt von ihm. Er verwaltet die Dinge, er inspiriert. Unsere Verwaltung für unser Leben, und das ist sehr wichtig, dass du das begreifst. Unsere Verwaltung unseres Lebens, alles, was unser Leben ausmacht, ist dort oben im Himmel. Nicht hier auf Erden. Wir werden von oben gesteuert. Von oben gesteuert. Wenn ich einmal erhöht werde, hat Christus gesagt, werde ich euch alle zu mir ziehen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Wenn ich erhöht werde. Das ist nicht Golgatha. Dort wurde er gekreuzigt. Aber Jesus wurde erhöht vom Vater. Und jetzt zieht er uns alle zu sich. Wir sind alle Gläubigen. Weißt du, das Schöne ist dabei, heute Morgen in Berlin haben wir 280 evangelische Kirchen. Wenn in jeder Kirche nur der Pastor betet, um 10 Uhr. Verstehst du, das ist Wahnsinn. Weißt du, dass Gott sie hört, diese 280 Pastoren, die jetzt gerade beten, Gott hört alle. Deshalb, weil Jesus erhöht ist, da läuft alles in ihm zusammen. Und Gott sieht dich und mich wie bei einem Navi. Sobald du dich verfährst, sagt der Stimme von oben aus dem Universum, vom Satelliten, kehren Sie um, fahren Sie rechts oder fahren Sie geradeaus. Verstehst du? So werden wir jetzt geleitet. Und das können Tausende und Millionen Leute auf einmal. Egal wie viele Leute, wenn sich diese alle verfahren, die werden alle von derselben Stimme korrigiert. Vom selben System. Seit Jesus im Himmel aufgefahren ist, ist für uns der Himmel offen. Nicht nur, weil er gekämpft und geblutet hat. Nein, er ist auferstanden. Das ist auch ein Triumph gewesen. Nach der Auferstehung gab es für Jesus kein Zurück. Und jetzt, er ist beim Vater angekommen. Und für mich ist der Himmel offen. Er ist nicht nur auferstanden, er ist verherrlicht. Er ist lebendig. Er existiert. Er ist vorhanden. Er ist existent. Er ist zum Greifen. Und deine Gefühle, deine Impulse, deine Gedanken können Jesus begreifen. Jetzt, wo du gerade bist. Mit der Himmelfahrt begann das Werk Jesu hier auf Erden. Und sie gingen, da heißt es gleich in Markus 16, wenn du liest, da wird nicht groß von der Himmelfahrt erzählt. Aber sie gingen nach Jerusalem, wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie gingen überall und plauderten von der Güte Gottes. Und überall, da wirkte der Herr mit mitfolgenden Zeichen. Da geschahen Wunder, da sprachen sie in anderen Sprachen. Da passiert dies und jenes. Durch denselben Jesus, der zum Himmel auffuhr. Seit Jesus im Himmel aufgefahren ist, sind wir am Werk Gottes. Im Werk Gottes sind wir beteiligt an diesem Werk Gottes. Jesus baut jetzt seine Gemeinde, das Haupt im Himmel. Und wir unten helfen, dass die Steine zusammenkommen, die Leute gesammelt werden, die Menschen gerufen werden. Und das Reich Gottes entsteht. Reich Gottes hier auf Erden. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Das ist, was der auferstandene Herr jetzt macht. Der bekehrt Menschen. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Plötzlich stoppt er die Menschen. Plötzlich wendet er die Geschicke. Plötzlich passiert es. Und der auferstandene Herr, und Gott sei Dank, dass er auferstanden ist und im Himmel ist, er wacht über die Gemeinde. Du musst auf die Gemeinde nicht aufpassen. Verstehst du? Gott korrigiert die Gemeinde. Gott korrigiert die Geschwister. Da musst du dich nicht als Wächter aufspielen. Der Wächter Israels schläft noch schlummert. Das ist der Herr Jesus Christus. Er kennt keine Nacht. Bei ihm ist alles Ewigkeit. Und Jesus sagt, nun die Pforten der Hölle, die ich jetzt baue, werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Da kann der Teufel schnauben und schnaufen und drohen und was weiß ich alles, der kann es nicht mehr ausrichten. Und die Hölle wird nichts unversucht lassen. Er wird versuchen, die Christen auseinanderzubringen, Spaltung zu bringen, Trennung zu bringen, Keile zwischen ihnen zu treiben. Aber Jesus sagt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Wir haben einen starken, mächtigen Herrn. Und Jesus wird im Himmel im entscheidenden Moment eingreifen und sagen, tu, Saul, geh mal raus. Verstehst du? Geh in die Stadt und man wird dir sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Im entscheidenden Moment holt der Herr uns weg. Jesus steht zu seinen Getreuen, nicht nur im Garten Gethsemane, nehmt mich und lass diese gehen. Er steht auch heute noch zu dir. Der Herr vom Himmel beobachtet dich ganz genau. Er führt und leitet dich, bringt dich an den richtigen Platz, bereitet dich für diesen Platz. Du glaubst gar nicht, was der Heiland alles macht. Wenn du nur begreifst, mein Heiland, der da oben sieht mich, kennt mich, versteht mich. Ich muss vor ihm keine Angst haben. Ich kann durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist aber lieber Vater sagen. Und dann der Tröster doch, der Heilige Geist, der verstärkt das alles. Der Heilige Geist ist dein Verstärker. Und der Heilige Geist wird nie gegen Jesus arbeiten. Der Heilige Geist arbeitet immer für Jesus und mit Jesus zusammen. Und wir sind keinen Augenblick allein. Und ich will euch nicht weise lassen. Ich will den Tröster senden und den Vater bitten, dass er das macht. Weißt du, du musst vorstellen, was da passierte, als Jesus plötzlich weg war. Was haben die armen Jünger gedacht, die armen Apostel, auch wenn sie schon 3 Jahre mit Jesus waren? Ja, was wird jetzt ohne Jesus mit uns? Wie geht's jetzt ohne Jesus weiter? Wie wird die Geschichte sich weiterentwickeln? Und die Engel erklärten den verunsicherten Aposteln, dieser Jesus wird wiederkommen. Wenn das Werk vollendet ist, wenn er fertig ist für uns im Himmel. Die Frage ist, was macht er im Himmel? Schläft er? Oder was unternimmt der Herr Jesus? Und dass dieser Jesus ist zu Gott gegangen und dass er wiederkommt, wenn er sein Werk vollendet hat. Jesus hat hier ein Werk auf Erden gehabt und Jesus hat jetzt auch ein Werk im Himmel. Und weißt du, was er tut? Weiter als Zimmermann arbeiten. Ich gehe voraus, euch eine Hütte zu bereiten oder einen Platz zu bereiten, eine Wohnstätte zu bereiten. Und wenn ich fertig bin, dann will ich kommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr dort seid, wo ich bin. Er bleibt Zimmermann. Er ist Zimmermann als Zimmermann zur Welt gekommen und als Zimmermann ist jetzt beim Vater. Er baut für dich die Wohnung. Und glaub mir, dass der Herr Jesus baut die beste Wohnung, die es überhaupt gibt. Solche Wohnungen hast du auf diesem Planeten Erde, im gesamten Kosmos gar nicht gesehen. Dieser Jesus, er ist zum Vater heimgegangen und er wird wiederkommen. So wie er ging, so wird er wiederkommen, haben die Engel gesagt. Das ist die Botschaft. Jetzt, da denkst du ja, aber weißt du, denk an Petrus, ich kann mir Petrus gut vorstellen. Weißt du, jetzt sind 2000 Jahre inzwischen vergangen und der Herr Jesus ist noch nicht gekommen. Und ich sage dir eines, du wirst nichts verpassen. Auch der liebe Bruder Petrus und Bruder Paulus und Bruder Johannes und wie sie alle hießen, die vor 2000 Jahren gestorben sind, die müssen genauso warten auf die Stunde der Wiederkunft Jesu wie du und ich. Und wir werden denen nicht zuvorkommen, sagt Paulus. Kannst dich strampeln, so viel du willst. Und erst, wenn er kommt beim Ton der letzten Posaune, werden die Toten in Christus auferstehen und wir, die wir leben, werden ihm entgegengerückt. Die müssen warten. Genauso wie du und ich. Wir alle sind Wartende auf die Wiederkunft Jesu. Dieser Jesus wird wiederkommen und genauso wie er gen Himmel fuhr. Und inzwischen müssen wir jetzt hier weiterarbeiten. Und sie gingen hinab und sie predigten, plauderten, verkündigten das Evangelium an allen Orten. Und der Herr wirkte mit folgenden Zeichen. Wir müssen inzwischen hier weiter für Jesus kämpfen. Und jetzt müssen wir die Ehre Jesu wieder herstellen. Jesus proklamieren, Jesus groß machen. Und uns den Mund nicht verbieten lassen, von Jesus zu reden. Jetzt müssen wir weiter das machen, was Jesus angefangen hat. In der Kraft des Heiligen Geistes und im Geiste Jesu, oder Sinn Jesu, in der Liebe Jesu. Wir müssen jetzt weiterarbeiten. Er ist mein Vater. Und er gibt uns immer Kraft, Nachschub, Versorgung für alles, was wir brauchen, um Gottes Werk zu tun. Und die Stätte wird vorbereitet, oben im Himmel. Während der Herr Jesus eine Stätte für dich und mich vorbereitet, ist der Heilige Geist hier, bereitet dich für diese Stätte. Weißt du, du kannst nicht in den Himmel wie ein Stoffel da reinkommen. Und wir sind Wilde, Unerzogene, Vergammelte, Verkommene. Und der Heilige Geist erzieht uns hier. Der Heilige Geist macht uns bereit für diese wunderbare, herrliche Wohnung. Verstehst du, angenommen, du kommst rein, hast gar keine Ahnung, wo sind die Schalter hier? Wie funktioniert das alles? Das ist alles super modern. Das sind die Wohnungen von heute alles nur Bruchbuden. Das, was der Herr Jesus für uns vorbereitet hat. Der Heilige Geist gewöhnt uns an das Leben für drüben. Glaub mir das. Deshalb ist der Heilige Geist hier. Jesus arbeitet im Himmel für uns und der Heilige Geist arbeitet an uns. Hier unten auf der Erde. Weißt du, er erzieht uns, bereitet uns auf diese himmlischen Zustände. Und sagt, Kinder, dort ist alles übernatürlich. Dort müssen die Augen zumachen und einfach gehen. Und einfach Gott vertrauen. Dort herrschen ganz andere Sitten im Himmel. Verstehst? Wo sind meine Zigaretten? Wo ist mein Bier? Verstehst? Du wirst da von manchen Sachen abgewöhnt. Oder wo ist das und wo ist das? Wo sind meine Schnitzel? Denk drüber nach. Der Heilige Geist bereitet uns auf die himmlische Moral, wie wir dem Heiland und dem Vater begegnen sollen. Nicht, lieber Gott, kannst mit dem Buckel runterrutschen. Mach ich nicht. Verstehst? Hier werden wir zum Gehorsam gedrillt und erzogen. Das macht der Heilige Geist. Der macht dich ganz schön klein zuerst mal. Hier lernen wir die himmlischen Lebensformen. Und hier lernen wir Furcht Gottes. Die meisten Leute heutzutage haben keine Furcht Gottes. Ohne diese Vorbildung kommt niemand in den Himmel. Glaub mir das. Ohne diese Vorbildung. Wie heißt es in der Bibel? Und du sagst, Bruder Matthäus, woher nimmst du das her? Meine Bibel sagt, ohne der Heiligung wird niemand Gott sehen. Ohne der Heiligung wird Gott niemand sehen. Ungeheiligte, ungehobelte Menschen werden Gott nicht sehen. Viele sind so derbe, so großschnäuzig, angeberisch, eifersüchtig, neidisch. Und dann schimpfen sie, warum hast du dem das gegeben und mir gibt's nichts oder nicht so viel? Ohne Heiligung, ungebildete, unwissende Menschen kommen gar nicht in den Himmel. Respektlose Menschen, die keinen Respekt vor Gott haben, vom Leben, von der Schöpfung und was auch immer ist. Rebellische Menschen werden keinen Platz im Himmel finden. Die werden ganz schnell wieder in die Hölle gehen müssen. Und wenn einer von diesen ungebildeten, respektlosen, unwissenden, ungehobelten Leuten in den Himmel kommt, die machen den Himmel zur Hölle. Die bringen alles durcheinander, den ganzen Gottesstaat. Und deshalb ist es so wichtig, dass der Heilige Geist an uns viel tun kann, zu Lebzeiten. Der Heilige Geist führt uns ein in die Geheimnisse Gottes, lehrt uns die Sprache des Herrn, hilft uns, einen himmlischen Lebensstil zu erreichen, gibt uns göttliche Weisheit. Dieses Rema, dieses Inspirieren, dass wir auf dem Augenblick Gott spuren und funktionieren. Der Heilige Geist lehrt uns die Heiligkeit Gottes, dass du in Ehrfurcht stehst und wartest, bis du dran bist. Die meisten haben gar keine Geduld. Das muss schnell gehen. Der Heilige Geist macht hier uns zu Heiligen, zu Überwindern. Deshalb, Jesus bereitet uns die Städte dort drüben. Und der Heilige Geist bereitet uns für die Städte. Damit das Land eine würdige Bevölkerung bekommt. Der Himmel eine würdige Bevölkerung bekommt. Hier macht uns der Heilige Geist zu Anbetern Gottes, zu Dienern Gottes. Hier macht uns der Heilige Geist zu Nachfolgen des Herrn. Hier macht der Heilige Geist uns zu Erben des Herrn Jesus Christus. Weißt du, der Herr Jesus ist im Himmel angekommen und er hat wieder seine alte Position, seine alte Macht, mehr als er Jesus je gehabt hat. Wer braucht er nicht? Er hat ja alles genug. Und dann sagt der Vater, ich brauche das alles nicht, aber die da unten brauchen das. Und deshalb, wir sind Erben Jesu Christi. Und deshalb, wir beziehen die Wohnung aufgrund der Erbschaft, die Gott durch Jesus Christus uns gibt und gewährt. Wir sind hier unten und der Heilige Geist befähigt uns, dass wir weiter mit Jesus gehen, an Jesus bleiben, den Lauf vollenden, den Glauben halten und die Krone immer im Auge behalten. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Ich gehe euch voraus. Geschwister, wir leben ein vorbereitetes Leben. Da ist alles vorbereitet schon. Wenn du dort im Himmel ankommst, da ist alles schon wunderbar vorbereitet. Wer hat das gemacht? Der Heiland. Und nicht nur hier auf Erden, sondern auch im Himmel erleben wir immer nur vorbereitete Dinge. Wir tun, die Arbeit, die ich tue, ist nicht meine Arbeit. Das ist die Arbeit, die der liebe Gott vorbereitet hat. Hier auf der Erde. Er ist mein Vorarbeiter, der mir alles eingestellt hat. Ich muss nur im richtigen Augenblick auf den Knopf drücken. Mehr nicht. Verstehen wir? Und dann im Himmel kommen wir dort an. Das leben wir ein vorbereitetes Leben. Wir gehen nicht ins Nichts hinaus. Weißt du, wir werden am Mittwoch uns damit mehr beschäftigen, vom Jenseits. Wie funktioniert das Jenseits? Du bist herzlich eingeladen, mach dir Gedanken, denn dort wirst du nachher für ganze Ewigkeit sein. Und du wirst die Ewigkeit dort zubringen müssen. Wie funktioniert das Jenseits? Ich meine die Herrlichkeit, ich spreche von der Herrlichkeit. Das andere interessiert mich dort in der Hölle, in der Unterwelt oder wo auch immer, da möchte ich gar nicht hin. Ich möchte in den Himmel, wo Jesus ist, wo Herrlichkeit ist. Was erwartet uns? Und dort ist unser Zuhause, ihr Lieben, im Himmel. Wirst du schon erwartet? Da steht der Heiland und sagt, wann kommen die doch eigentlich? Wann komme ich? Wann darf ich gehen? Wann darf ich sie holen? Vater, wann? Und ich sage dir, wann? Wenn der letzte Heide sich bekehrt. Das Evangelium wird der ganzen Welt zum Zeugnis gepredigt. Und wenn der letzte Heide Ja zu Jesus sagt, dann ist die Stunde Gottes gekommen. Geh runter, Jesus. Hol jetzt die ganze Mannschaft, die du gesammelt hast. Jesus hat schon, ist oben angekommen, der hat schon dich registriert beim Vater. Glaub mir das. Stell dir mal vor, was alles passiert ist. Und weißt du, wenn ich das erfahre und weiß, da jubel und jauche und sage, danke Jesus, das alles ist für mich, mein Name steht schon immer irgendwo schon an der Türglocke, am Hausschild. An der Villa sowieso. Wir sind dort angemeldet. Da kommen wir nicht einfach zufällig, das bin ich da. Nein, der Herr Jesus hat uns lang angekündigt. Vater, da kommt jetzt Johannes Matthäus. Und wir werden vorgestellt. Wir sind schon eingetragen im Grundbuch, im Himmel. Durch die Bekehrung steht dein Name im Grundbuch, nicht nur im Lebensbuch, sondern im Grundbuch des Universums. Und dort bist du angekündigt und für dich ist dort alles reserviert. Dein Sitzplatz ist schon reserviert, wie bei einer Hochzeit. Da stehen schon Schilder am Tisch. Da, wo du eines Tages sitzen wirst. Ich gehe hin und es ist gut, dass ich weggehe, dass ich vorausgehe und dann werde ich wieder kommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr da seid, wo ich bin. Und Jesus wartet. Weißt du, Jesus leidet, dass er so lange warten muss. Soll ich sagen, warum? Er leidet im Himmel. Er möchte so gerne mit dir und mit mir Abendmahl feiern. Aber das macht er nicht, kann er nicht machen. Dann hat er ein Wort gesagt, ich werde vom Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis ich das mit euch wieder im Reich meines Vaters trinke. Das letzte Mal, wo Jesus Abendmahl gefeiert hat, war bei den Emmausbrüdern. Da brach er das Brot, dankte und ihnen wurden die Augen geöffnet. Und seit diesem Moment hat Jesus kein Abendmahl mehr mit seinen Jüngern gefeiert. Und in meiner Bibel heißt es, ich werde von dem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis dass ich wieder mit euch im Reich meines Vaters, mit euch zusammen trinke. Wir feiern Abendmahl. Weißt du, was für uns Abendmahl ist? Ein Gedächtnismahl. Aber der Herr Jesus sagt, Vater, ich möchte auch Abendmahl haben. Ich möchte auch teilhaben. Und er wird mit uns das Mahl feiern. Deshalb, ich stehe vor der Tür. So wird die Offenbarung eingeleitet und klopfe an. Und so jemand mir die Tür auftut, da wollen wir kommen und mit euch das Abendmahl feiern. Das sind diese Zusammenhänge. Jesus hat schon 2000 Jahre kein Abendmahl gehabt. Kannst du es vorstellen? Und er wartet auf dich, um mit dir und mit mir, mit uns zusammen das Abendmahl zu feiern. Er ist vorausgegangen. Und ihr sollt in Jerusalem bleiben, bis ihr die Kraft empfangt. Und jetzt brennt sein Herz. Vater, ich möchte auch vom Gewächs des Weinstocks wieder mal trinken. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarung der Kinder Gottes, nach deiner Offenbarung, dass rauskommt, wer du bist, dass du geoutet wirst von Gott. Nicht, dass du dich selbst outest, ich bin ein Christ. Nein, der Vater wird dich benennen und sagen, was du bist. Römer Kapitel 8, Vers 19. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Und das passiert, wenn Jesus wiederkommt. Dieser Jesus, den ihr gesehen habt, der wird wiederkommen. Deshalb warten wir auf seine Erscheinung. Ich erwarte Jesus. Mir wäre es das Schönste und Liebste und Beste, wenn er heute kommen würde. Gerade jetzt, bei der Predigt, plötzlich bin ich weg und singe dort weiter und predige dort weiter. Das wäre, weißt du, das Leben, die Welt ist nicht wert. Die Welt ist deiner nicht wert und du bist auch der Welt nichts wert. Deshalb, wir sehnen uns, wir erwarten Jesus. Mein Heim ist nicht hier. Die Welt ist nicht mein Heim, nicht mein Zuhause. Das ist nur eine Brücke, da muss ich drüber. Petrus, Paulus und die Jünger, die waren schon seit 2000 Jahren. Aber du sagst, das ist lange Zeit, 2000 Jahre. Nein, das ist nur ein Bruchteil von Sekunden. 2000 Jahre sind nicht das, was bei dir 2000 Jahre sind. Weißt du, das ist ein Stück aus der Ewigkeit. Und wir werden denen nicht zuvorkommen. In der Ewigkeit sind 2000 Jahre nur ein paar Sekunden, ein paar Minuten. Reg dich also nicht auf. Verfalle nicht in Hektik, werde nicht nervös. Ich werde noch die Entrückung verpassen. Keiner von uns wird die Entrückung verpassen, wenn er Jesus lieb hat. Keiner. Er sagt, ich will wiederkommen und euch zu mir holen. Und er wird seine Engel aussenden und wir werden die Heiligen, die Erlösten von allen Himmelsrichtungen sammeln. Plötzlich ist der weg und der weg und der weg. Werde nicht nervös oder verunsichert oder verwirrt. Lass dich auch nicht irre machen von niemand. Weißt du doch, erzählen die Leute die größten Märchen, nennen sich Propheten. Aber die ängstigen die Leute, jagen ihnen Schrecken ein. Jesus wird dich nicht vergessen, wenn er wiederkommt. Er kennt dich bei deinem Namen und ich werde dich bei deinem Namen rufen und du bist mein und du wirst sein sein. Der Herr kennt die Seinen. Die sind in seiner Hand eingraviert. Jeden Einzelnen kennt er. Die Welt mag dich hassen und dich nicht verstehen und dir widerstehen und was weiß ich. Weißt du, Gott, Jesus liebt die Seinen bis zum Schluss, bis zum letzten Schnaufer. Er liebt uns, er liebt uns. Und vom Himmel her wacht er über dich, auch wenn der Weg dir schwer ist. Da schickt er Nachschub, versorgt dich, steht dir bei. Weißt du, der Geist Jesus ist immer mit dir. Die Gedanken Jesus sind immer mit dir. Der ist immer mit dir verbunden, auch wenn du nicht mit ihm verbunden bist. Er denkt an dich. Er hat dich nicht vergessen. Er ist unsichtbar, nicht erkennbar, versteckt. Und aus der oberen himmlischen Perspektive sieht er dich und er sieht, du wirst dich verfahren. Jetzt bitte links abbiegen, bitte umkehren. Du hörst auch plötzlich seine Stimme, die Stimme des Heilands. Er begleitet dich auf Schritt und Tritt. Er bewacht dich und beschützt dich viel mehr, als dir die ganzen Sicherheitsdienste dich je beschützen könnten. Einen besseren Bodyguard, Leibwächter oder Beschützer kannst du gar nicht haben. Der Herr wacht über die Seinen. Ich kenne sie und sie folgen mir und einem anderen folgen sie nicht. Von Jesus, diesem guten Hirten. Der Herr Jesus leitet sich. Du denkst ja, der Hirte passt nicht auf. Doch, doch, der passt dich ganz schön auf. Er weiß ganz genau, wenn du zu weit von der Herde kommst, dann holt er dich. Und weißt du, wer dich holt? Mit dem Schäferhund. Ja, dann plötzlich zwackt so ein schwarzes Schaf dir da. Und du sagst, Hilfe. Und dann rennst du wieder zur Herde zurück. Und bei der Herde bist du sicher und geborgen. Psalm 32, Vers 8, ich will dich unterweisen mit meinen Augen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist der Herr Jesus. Dort von oben, dort schaut er runter. Weißt du, das ist alles nur so ganz klein für ihn. Wir denken, das ist was Großes, was Furchtbares, was Gewaltiges, was Umwerfendes. Weißt du, für den Heiland ist das nur ein Klacks, dein Leben, mein Leben, unser Leben. Nur ein Klacks. Jesus leitet uns durch Unterweisung. So werden wir geführt. Und mehr brauchst du nicht als nur Unterweisung. Er sieht dich, er sieht, was dir fehlt. Er sieht die kommenden Gefahren, da kommt ein Sturm oder kommt das. Und er sieht ganz genau, was auf dich zukommt. Und vom Himmel her leitet er dich mit seinen Augen. Deshalb ist es gut, dass ich weggehe. Halleluja, praise Gott. Deshalb ist es gut. Er sieht dich, wie du im Bett liegst und nicht mehr aufstehen kannst und willst. Er sieht dich, wenn du verzweifelst. Er sieht dich. Und dann schickt er irgendwas. Plötzlich klopft jemand an der Tür. Der wollte gar nicht zu dir kommen, aber der muss zu dir kommen. Wie beim Paulus hier, der Ananias. Unser Horizont ist begrenzt. Und der Herr weiß, was das Beste für dich ist. Mit meinen Augen will ich dich leiten und sogar manchmal umleiten. Fahr nicht hier. Die Brücke ist nicht stabil genug. Oder hier ist es zu gefährlich. Wie ein Navi. Der Herr leite dich. Und du musst immer wissen, dass du richtig auf den Herrn eingestellt bist. Sonst passiert es dir mit dem einen BMW-Fahrer, da an der Elbe irgendwo wird er geleitet. Und der hat eine CD gehabt, das war ein bisschen altmodisch, noch war er noch da. Und das ist wurde geleitet und das Programm war schon veraltet. Und da fährt er und vor der Elbe und fährt in die Elbe rein. Und dann musste man ihn mit der Feuerwehr rausholen, weil er falsche Leitung gehabt hat. Deshalb guck, ob deine Leitung stimmt. Die Leitung des Heiligen Geistes. Er leitet dich durch Unterweisung. Wenn du keine Unterweisung hast, wenn dich niemand unterweist, dir niemand was sagt, dich niemand was erklärt oder dich belehrt, dann wirst du nicht geleitet. Es ist so wichtig, dass du die Leitung des Heiligen Geistes hast. Aber da kommt nicht eine Stimme vom Himmel. Bruder, mal du das, machen Sie das und das und das. Oder Herr, mal du das. Oder wie auch immer. Weißt du, Jesus begegnet uns, schockt uns, stoppt uns wie Saul von Tarsus. Aber dann sagt, geh in die Stadt und man wird das so sagen. In der Stadt war eine Gemeinde, der Ananias und bestimmt andere Geschwister auch noch. Und die haben dann den Paulus belehrt. Lieber Bruder Saul, leg dir die Hände auf. Obwohl er noch gar kein Bruder war, noch nicht getauft war, noch kein Mitglied der Gemeinde gewesen ist. Das heißt, legt die Hände auf und der Heilige Geist kommt über ihn und er wird sehend. Du musst in die Stadt gehen, in die Gemeinde gehen, damit du erfährst, um was es geht. Der erhöhte Herr will dich leiten durch sein Bodenpersonal. Weißt du, du kannst sagen, ja, ich glaube an den Herrgott, ich glaube an Jesus im Himmel, aber sein Bodenpersonal, ein Flugzeug, ob im Tegel oder schöne Feld oder wo auch immer, kann nicht landen ohne Bodenpersonal, kann ich gar nicht starten ohne Bodenpersonal. Du brauchst für deine Himmelfahrt, für deine Entrückung, für deine Heimkehr, brauchst du das Bodenpersonal. Die sagen dir, der erhöhte Herr bedient sich Menschen, die dich anleiten. Wer nicht von ihm geleitet wird, wer ihn nicht versteht, wer seine Stimme nicht hört und der keinen Draht zum Himmel hat und so weiter, der wird schockiert sein. Was ist mit mir los? Der wird die Welt nicht verstehen. Und der wird nicht hochgezogen bei der Entrückung. Ich sage es, du wirst erstaunt sein. Nur die selbst Lehrlinge sind und lernen, die können auch andere belehren. Nur der sich führen lässt, kann auch andere führen. Das ist ganz wichtig. Und Jesus will dich gebrauchen. Sei bei ihm in der Lehre. Hör auf ihn, lerne auf ihn zu hören, ihn zu verstehen. Und nur wer auf ihn hört und von Jesus lernt, der wird nicht so schnell den Irrlehrern und Blindgängern auf den Leim gehen. Wer nicht mehr bei Jesus in der Schule ist, der verlernt wieder ganz schnell alles. Verstehst? Wenn du einmal eins nicht mehr brauchst, verlernst du das einmal eins. Du magst ein Instrument mal gespielt haben, aber wenn du nicht mehr spielst, du verlernst, wirst steif, kannst nicht mehr packen. Deshalb, wir müssen ständig in der Lehre, in der Schule Gottes bleiben und lernet von mir, sagt Jesus. Die Menschen dürfen nicht deine Berater allein sein. Du brauchst das Bodenpersonal. Und du solltest nicht auf die Menschen hören, sondern du solltest auf die Menschen hören, durch die Gott spricht. Durch die Gott spricht. Und du sollst nicht im Rat der Gottlosen wandern, sondern im Rat der Gerechten, der Heiligen, der Gottesfürchtigen, die dir den Heiland wirklich lieb haben, die selbst in die Schule Jesus sind und dort bei ihm gelernt haben, die Lehrlinge Gottes waren. Nur der, der noch lernt und der im Rat Gottes ist, der wird nicht fanatisch und extrem und schwärmerisch, der wird normal. Lehrling ist jeder, dem der Herr die Augen, die Ohren und das Herz geöffnet hat. Das sind alles Lehrlinge. Jetzt erkennst du, das ist der Herr. Der Herr ist, der an mir arbeitet. Er gibt mir einen willigen Geist, einen freudigen Geist, auch wenn ich mittendrin in der Trauer bin. Weißt du, wenn der Herr dir begegnet, dich mit dem Heiligen Geist erfüllt, bist du kein Angstmensch mehr. Oh, jetzt, was kommt jetzt? Wenn du nicht vom Heiligen Geist bist, dann kommst du in die Zucht, ins Zuchtprogramm Gottes, des Teufels. Und der Teufel ist ein Zuchtmeister. Weißt du, der zieht dich, der nimmt dich kurz, hält dich kurz. Und wenn der Teufel anfängt, die Menschen zu erziehen, und ich kann nur eine erziehen, entweder Gott, der Heilige Geist oder der Teufel. Und dann bist du plötzlich denkunfähig, denkst wie die Massen, gehst nur noch nach der Horde, nach der Mehrheit. Aber vom Heiligen Geist wirst du individuell geleitet. Der erhöhte Herr, der führt die Seinen. Der führt sie auf wunderbare Art und Weise. Und der Heilige Geist ist ein wunderbarer Pädagoge, der weiß, was du brauchst. Heute nehmen wir das und das durch. Du glaubst, du kannst es. Weißt du, viele sind gute Theoretiker. Wir nehmen was durch und die Leute sind noch nicht einmal an der Haustüre draußen. Die haben schon alles vergessen. Weil wir nur mit dem Verstand lernen und nicht mit dem Herzen. Und der Heilige Geist will dein Herz verändern. Er wird uns ein neues Herz geben und einen neuen gewissen Geist. und dass wir in den Willen Gottes wandeln und dass es gar nicht kompliziert ist. Es ist so einfach, dass selbst die Narren nicht fehlgehen können. Aber wenn du das nicht tust, dann kommst du in die Dressur Satans. Und da kriegst du diese Angst, knallharte Angst, Impulse und was auch immer ist. Je mehr Angst da ist, desto gefügiger wirst du dann diesen Mächten, diesen Systemhaltern. Und die verbiegen dich dann und verstümmeln dich. Und du hast nur zwei Möglichkeiten, entweder von oben geleitet werden oder von unten. Mehr Möglichkeiten hast du nicht. Du kannst nur von oben, von diesem erhöhten Herrn, von seinem Willen, von seiner Macht, von seiner Kraft, von seiner Herrlichkeit geleitet werden oder von den Dämonen von da unten. Gott gab uns einen Heiligen Geist. Weißt du, was das ist? Ein Geist der Besonnenheit, der Kühnheit, der Kraft, der Liebe, des Glaubens, des Friedens. Und dieser Geist wird jetzt von Jesus dirigiert. Hier, der Heilige Geist bekommt die Impulse von Jesus und sagt, du musst ihm mehr von dieser Suppe geben. Und er braucht mehr von dieser Sorte. Und der Heilige Geist bekommt die Aufträge von ihm. Der Heilige Geist macht nichts von sich aus. So wie Jesus nichts von sich aus gemacht hat hier auf Erden, so macht auch der Heilige Geist nichts von sich aus. Wie er von Jesus angewiesen wird, so dient er. So, und dieser Heilige Geist ist ein verwandelnder Geist. Er verwandelt deine Schwachheit, deine Ängstlichkeit in Kraft und Herrlichkeit, deine Zweifel in Glauben, deine Niederlage in Siege. Der Heilige Geist verwandelt das. Und das macht der erhöhte Herr. Gib ihm neue Kraft. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und das alles benutzt Jesus jetzt, um aus deinen Verlegenheiten Gottes Gelegenheiten zu machen. Um aus deinen Misserfolge göttliche Erfolge zu machen. Und Jesus benutzt das alles, damit die Sache Gottes vollendet wird in unserem Leben. Jesus ist im Himmel angekommen. Halleluja. Kannst du Amen sagen? Preis dem Herrn. Er ist angekommen. Warum? Weil der Heilige Geist gekommen ist. Wenn ich nicht wüsste, dass der Heilige Geist da wäre, wenn die Jünger Pfingst nicht erlebt hätten, dann würde ich sagen, das stimmt was nicht an der ganzen Geschichte. Aber der Heilige Geist kam. Jesu Gebet wurde prompt erhört und ich werde den Vater bitten, sobald ich dort ankomme, dass er euch den Tröster sende. Nach ein paar Tagen ist es soweit gewesen. Die Sache Jesu geht hier durch den Heiligen Geist auf der Erde weiter. Jetzt ist der Jesus nicht mehr der liebe Heiland, der da rumspaziert in Palästina. Jetzt ist er universal. Jetzt ist er weltweit. Jetzt ist er der Herr des gesamten Universums, des gesamten Kosmos. Jetzt ist er der Herr und jetzt muss alles spuren. Und in diesem Namen müssen sich alle Knie beugen und alle Zungen bekennen, dass er der Herr ist. Da müssen alle Mächte kapitulieren. Auch die Schwerkraft. Es kann passieren, dass du plötzlich daher schwebst, wenn Jesus dir die Kraft wegnimmt, diese Schwerkraft wegnimmt. Da können ungewöhnliche Dinge passieren und die passieren auch. Und Satan ist gebunden. Seitdem Jesus im Himmel angekommen ist, ist Satan gebunden. Halleluja. Hat keine Macht mehr. Und ich sah Satan wie ein Blitz aus dem Himmel fallen. Als Jesus ankam, da wurde er rausgeschleudert. Der ist von selber geflohen. Der hätte es nicht ausgehalten. Jesus hat seine Gemeinde hier auf dieser Erde gegründet. Warum? Weil das noch der Machtbereich Satans ist. Hier fiel der Satan. Und jetzt versucht Jesus, seine versprengten Jünger zu sammeln. Nach 40 Tagen Intensivschulung und Kompaktschulung werden sie informiert und zubereitet. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr die Kraft habt. Bleibt in der Gegenwart Gottes. Alles Große, was wir haben, wurde durch den Heiligen Geist uns gegeben nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung. Jesus stand auf und er belehrte die Menschen. Jetzt ist Jesus das Lamm, das das Buch nimmt und die sieben Siegel öffnet. Er ist jetzt das Lamm. Er hat jetzt die Autorität. Er ist in den Himmel angekommen. Jetzt muss nicht warten, bis er irgendwann in der Ewigkeit mal erscheint. Nein, er hat jetzt die Schlüssel der Unterwelt und der Welt und der Menschenherzen. Er kann Herzen aufschließen und zuschließen. Jetzt hat der Herr Jesus die Macht. Nach der Auferstehung wurden die Siegel geöffnet, die Geheimnisse gelüftet, der Horizont der Jünger gesprengt. Im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt es, da beten Christen Jahrhunderte, Jahrtausende schon, ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt und gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten und aufgefahren in den Himmel. Da Das bekennen Christen. Und er soll es auch öfters mal bekennen. Einfach so kompakt. Oder lies 1. Timotheus 3,16. Da steht auch das Gleiche drin. Und sitz jetzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Und von dort wird er kommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Das sind starke Worte, Leute. Das sind starke Worte. Er ist aufgefahren zu Gott. Gott hat ihn aufgeholt oder abgeholt. Bisher ist noch niemand auferstanden. Glaub mir das. Keiner. Und bisher ist niemand in den Himmel gefahren. Niemand. Außer dem Sohn Gottes, der vom Himmel gekommen ist, der ist auch zum Himmel gegangen. So steht in der Bibel. Johannes 3, Vers 13. Niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist. Nämlich des Menschensohn. Ja, aber Bruder Matutis, wir haben doch einige Himmelfahrtsberichte. Elia, Moses verschwunden. Wo blieb der Henoch? Oder Mohammed ist in den Himmel gefahren. Oder der und der. Maria. Weißt du, die sind nicht in den Himmel gefahren, ihr Lieben. 2. Könige 2, Vers 11, lies mal vom Elia. Der Elia ist nicht mit einem feurigen Wagen von einem UFO abgeholt worden nach Deniken. Nein, hier heißt es, Elia fuhr im Wetter gen Himmel. Die meisten Leute verstehen den Himmel nicht. Die denken, der Himmel, das ist der Thron Gottes, das ist ganz hoch oben. Da war noch niemand oder kaum jemand. Das ist der Thron Gottes. Dann dieses Firmament, Sternenwelt. Und der Kosmos und dann dieser Luftraum. Und der Elia wurde vom Wind abgeholt. Er verschwand von den Wolken. So eine Windhose kam und plötzlich war er weg. Ja, lies mal, studier mal die Bibel. Er ist nicht in den Himmel gegangen. Der Himmel ist der Ort der Gegenwart Gottes. Und dort kommen nur Heilige rein. Elia, bis zu dieser Stunde, wo der Elia abgeholt wurde oder starb, ist Jesus noch nicht am Kreuz gestorben gewesen. Der Mensch ist noch nicht mit Gott versöhnt worden. Und der Elia war auch nicht der Heiligste. Glaub mir das. Als dann da ein paar Buben gelästert haben, Glatzkopf, dann hat er Bären aus dem Wald kommen lassen. Und die Jungs wurden gefressen. Lies mal die Geschichten. Weißt du, der Elia war zornig, der war noch nicht geheiligt, der war noch nicht reif für den Himmel. Du glaub doch nicht, dass er in den Himmel genommen ist. Nur in dem Luftraum, in diesem Bereich. Nur der vom Himmel kommt, ist in den Himmel gegangen, zum Thron Gottes aufgefahren. Oder die zwei Zeugen in der Offenbarung. Was es auch immer ist. Die sind, oder Henoch, die wurden nicht mehr gefunden. Das ist alles. Du liest immer wieder, die wurden nicht mehr gefunden. Gott hat den Moses begraben und er wurde nicht mehr gefunden. Basta. Aber Jesus ist in den Himmel aufgenommen. Er verschwand nicht im Sturm, wurde nicht weggeblasen oder wurde irgendwo begraben. Er hat den Thron Gottes erreicht. Halleluja. Halleluja. Sündige Menschen kommen nicht in den Himmel. Und Elia und Henoch und Moses waren sündige Menschen. Moses war je zornig. Dem ist oft der Gaul durchgegangen. Verstehst du? Aber Jesus ist in den Himmel aufgenommen worden. Auf dem Berg. Aber sagst du, Bruder Matthäus, wie ist es? Da war Moses und Elia auf dem Berg der Verklärung. Das war eine Vision, was sie erlebten, die Brüder. Da war nicht in Wirklichkeit Moses und Elia, denn plötzlich verschwanden diese Bilder. Das waren Bilder, die waren wie benebelt. Herr, hier ist gut sein, lass uns Hütten bauen. Die eine, Moses eine und dem Herrn Jesus. Das war eine Vision. Und wir dürfen nicht alles gleich buchstäblich nehmen. Weißt du, die waren versetzt an himmlische Örter. Das passierte mit auf diesem Berg der Verklärung. Sonst wäre Gott ungerecht, wenn er Menschen wie Elia und Moses und wie sie alle heißen in den Himmel genommen hätte, ohne den Berg der Erlösung, der Sache Gottes. Lies, studier mal die Texte mit diesem Elia, weil so manche den Elia. Nein, 2. Könige 2, Vers 16 bis 17. Die kommen zu Elisa, die Prophetenjünger, und sagen, weißt du, wir suchen schon 50 Prophetenjungs wurden bestellt. Sie suchten, wo ist der Elia? Und dann haben sie schließlich aufgegeben. Und Elia, sie haben nicht geglaubt mehr, dass Elia irgendwo am Leben ist. Der wurde weggeblasen. Und Gott hat ihn weggenommen. Und wenn ich böse bin, und ich darf mal böse sein, auch dem Elia gegenüber, er hat sich versündigt an diesen Jungs, die ihn Glatzkopf nannten. Da kamen Bären aus dem Wald und gefressen. Vielleicht hat ihn auch ein Bär gefressen. Denn wer richtet, der wird gerichtet werden, steht in der Bibel. Weißt du, wer weiß das? Und plötzlich war er nicht da. Ja, war er verschwunden. Abgeholt, wie auch immer, weggeblasen. Aber Pfingsten und Himmelfahrt ist total was anderes. Jesus, der lebte 40 Tage unter ihnen, lehrte sie, erschien x-mal. War eine Realität. Versteht das Geheimnis der Himmelfahrt? Er wurde vom Vater aufgenommen. Jesus wurde vom Vater auferweckt. Jesus wurde vom Vater in die Herrlichkeit genommen. Hebräer 1, Vers 3, ganz schnell. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens, also Gottes, und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Und er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Er hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Er sitzt jetzt. Jesus steht nicht. Jesus sitzt auf seinem Thron. Gesetzt zu Rechten der Majestät Gottes. Dass es so war, der Stephanus, als er gesteinigt wurde, hat den Himmel offen gesehen. Und er sieht Jesus sitzen zu Rechten der Majestät. Er sieht Jesus. Und Jesus ist zum Ursprung der Dinge zurückgekehrt, zu seiner alten Herrlichkeit, in seine alte Position. Hebräer 12, Vers 2. Lasst uns aufsehen, und das gilt für dich und mich, lasst uns aufsehen oder wegsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der, obwohl er göttlicher Gestalt war und Freude gehabt hätte an allem Möglichen, erduldete er das Kreuz, die Schande und die Verachtung und hat sich gesetzt zu Rechten Gottes. Jesus sitzt zu Rechten Gottes. Weißt du warum? Dass die ganzen Lästermäuler jetzt ihn nicht mehr ablehnen können. Die können ihn nicht mehr verspotten. Die verbrennen sich die Zunge. Alle Lästerer. Weißt du, die lässt doch alles stehen. Der ist keinem Römer erschienen, keinem Juden, keinem Pharisäer, keinem Scheinheiligen, keinem Heuchler. Er erschien nur seinen Jüngern, obwohl die nicht vollkommen waren. Aber der Heilige Geist macht sie vollkommen. Die waren nur willig. Um die später kümmert er sich nicht. Seinen Jüngern gibt er den Auftrag, seine Ehre wiederherzustellen, sein Reich zu bauen, seinen Namen zu heiligen, Jesus immer ständig in Erinnerung zu bringen. Weißt du, das missfällt dem Teufel, wenn Kinder Gottes Jesus immer in Erinnerung bringen. Jesus. Der Teufel möchte diesen Namen ausradieren, verfluchen, austilgen, verändern. Nein, Jesus sollst du ihn nennen und er wird sein Volk selig machen, retten von ihren Sünden. Geheiligt werde dein Name. Das ist, was wir jetzt tun müssen, das ist das Bodenpersonal, die Aufgabe des Bodenpersonals. Und er versammelt sie auf dem Ölberg. Interessant, was alles passiert, nacheinander. Warum gerade auf dem Ölberg? Warum nicht auch nach Golgatha oder auf dem Tabor, auf dem Ölberg? Da steckt eine große Wahrheit. Ich weiß nicht, wie viele schon von euch mal in Israel waren und mal auf dem Ölberg gewesen sind. Weißt du, auf dem Ölberg? Da siehst du auf der einen Seite Jerusalem und das Grüne, die Bäume, die Zivilisation, das Leben. Und auf der anderen Seite, wenn du dich umdrehst, siehst du nur Wüste. Und auf dem Ölberg versammelt er seine Jünger und segnet sie. Wenn du auf dem Ölberg stehst, siehst du zwei Dinge. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist, siehst du zwei Dinge. Siehst du zuerst einmal die Gegenwart Gottes, das Leben, die Stadt Jerusalem und auf der anderen Seite siehst du nur Wüste und Schakale. Wir führen ein Doppelleben. Auf dem Ölberg werden wir dafür vorbereitet von Gott. Das ist unsere Situation, unser Auftrag. Jerusalem im Blick haben, in der Gegenwart Gottes zu bleiben und in der Wüste den Samariter oder den Mann aufzusuchen, der unter die Räuber gefallen ist. Der ist unterhalb des Ölbergs unter die Räuber gefallen, als er nicht mehr Jerusalem im Blickfeld hatte. So, wir sind gesandt, Gott zu dienen, Teufel auszutreiben, Kranke zu heilen, in neuen Sprachen zu sprechen, anders zu reden wie bisher, total anders. Offenbarung Kapitel 2, Vers 13, an seinem Namen festzuhalten, das ist, was jetzt unsere Berufung ist. Auf dem Ölberg sind sie gesegnet worden, für diese Aufgabe erwählt. Offenbarung 2, Vers 13 weiter. Ich weiß, wo du wohnst, auf dem Ölberg, wo der Thron Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da wo Satan wohnt. Du hast meinen Namen festgehalten. Offenbarung 3, Vers 8. Ich kenne deine Werke. Du siehst, der Heiland kennt dich nach 2000 Jahren immer noch, wo Menschen sich für Jesus entscheiden. Die kennt er. Die kennt er. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine offene Tür gegeben und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort gehalten und bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Immer wieder, meinen Namen. Du sollst den Namen Jesu verherrlichen, deshalb bist du auf dieser Welt. Und wir setzen Jesu Weg fort, gehen in seine Spuren, machen Jesus bekannt. Wie auch immer. Jesus ist hinaufgestiegen, aber er zuerst ist er hinabgestiegen. Und das ist ein Geheimnis. Verstehe das, wenn du verstehen kannst. Da war kein Reporter der Jerusalem Post oder NTV oder was weiß ich. Niemand hat es begriffen, aber seine Jünger. Er ist heimgegangen zu seinem Vater. Er fuhr auf in den Himmel und von dannen wird er wiederkommen. Du fragst dich, wozu das alles? Welche Pläne stecken dahinter? Was hat Gott vor mit dem, dass er Jesus dort aufgenommen hat? Heiliger Geist, erklär den Menschen. Mach es verständlich, den Willen des Vaters. Von der Geburt bis zu seiner Himmelfahrt war Jesus ein irdischer Mensch. Aber nach der Auferstehung war er ein geistlicher Mensch. Und jetzt ist er ein göttlicher Mensch. Nach der Himmelfahrt ist er ein göttlicher Mensch. Du solltest diesen verklärten Herrn Jesus Christus erleben und kennenlernen, was das bedeutet. Der erhöhte Herr. Nach der Auferstehung, in den Tagen des Erdenlebens hat er gelitten, stieg hinab bis an den tiefsten Orte der Unterwelt, erlebte Schreckliches und dann hat Gott ihn auferweckt. Und jetzt ist er göttlich. Weißt du, der Mensch möchte göttlich werden durch seine Kraft aus sich selber. Und jetzt ist Jesus zum Vater gegangen und hat das Menschsein mitgenommen, damit der Mensch vergöttlicht wird, verherrlicht wird. Und jetzt sind wir dabei, Jesus auszuleben, an allen Orten und Ecken. Das kann kein Mensch vollbringen, selber auffahren zum Himmel. Aber der Vater hat es arrangiert für Jesus Christus. Gott sandte Jesus, um die Menschheit zu retten. Und er hat nicht gewartet, bis die Menschen untergehen und bankrott und am Ende sind. Und Jesus hat sie errettet, erlöst. Und jetzt geht Jesus zum Vater und jetzt werden wir vergöttlicht. Kannst du es vorstellen? Verchristlicht, geheiligt. Jetzt werden wir seine Botschafter. Jetzt ist er der Gesalbte, von Gott Bestätigte, von Gott Angenommene, auf dem mein Wohlgefallen ruht. Jesus kommt nach Hause. Du hast wohlgetan, mein Knecht. Du hast mein Werk, meinen Willen erfüllt, meinen Plan vollendet. Bei der Himmelfahrt ist Jesus jetzt der Erhöhte, nicht mehr der Erniedrigte. Deshalb, wir sollen viel mehr nicht nur von dem Gekreuzigten sprechen, es ist lieb und nett, wenn wir das tun, aber wir sollen auch von dem erhöhten Herrn sprechen. Da kriegt der Teufel das Zittern. Da kriegt die Hölle Angst, wenn wir von dem erhöhten Herrn reden. Petrus, 7 Wochen nach Ostern, sagt den Menschen in Jerusalem, Gott hat diesen Jesus, den ihr ans Kreuz gebracht habt, zum Herrn und Messias gemacht. Apostelgeschichte 2, Vers 36. Er hat ihn zum Herrn und Messias gemacht. Da ist Jesus Christus geworden, der Messias. Ohne die Auferstehung gäbe es keine Himmelfahrt. Und jetzt hat Jesus alle Titel eingeheimst, die es gibt. Doktor, 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 Professor, Messias, Herr, Sohn Gottes, König, Majestät. Es gibt gar keine Worte, um zu umschreiben, was wer Jesus jetzt ist. Der erhöhte Herr. Ihm ist jetzt gegeben alle Gewalt. Und bisher kannten die Jünger nur die menschliche Seite Jesu. Aber hier plötzlich erleben sie die göttliche Seite Jesu. Nach der Auferstehung. Ein wahrhaftiger Sohn Gottes ist das. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jetzt sehen wir plötzlich mit ganz anderen Augen unseren Herrn Jesus Christus. Römer 14, Vers 9. Paulus schreibt den Christen in Rom. Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um Herr zu sein über alle Tote und Lebendige. Herr zu sein. Und das ist, was ganz neu für die Römer war. Weißt du, für die Römer war nur der Kaiser Herr über Lebendige und Tote. Und jetzt ist Jesus der Herr und nicht mehr der Kaiser, wie der auch immer heißen mag. Die Majestät, jetzt ist Herr, Jesus diese Majestät. Er ist Herr. Der Sohn ist heimgekehrt, das Werk ist vollendet. Die Himmelfahrt Jesu ist seine Krönung, seine Thronbesteigung. Geschwister, was Großartiges. Mein König ist ein gekrönter König jetzt. Ihm ist gegeben alle Macht. Wir haben einen herrlichen König. Halleluja, praise Gott. Und jetzt inspirierte er uns hier auf dieser Erde, seine Werke zu tun, seinen Willen zu vollführen. Und hier übernimmt der Heilige Geist jetzt die Arbeit an mir, dass ich ein würdiger Bote, gesandter Apostel Jesu Christi bin. Er ist jetzt mein Fürsprecher beim Vater. Das ist Jesus. Nicht nur der Heilige Geist. Der Heilige Geist kommuniziert zwischen dir, uns und Jesus. Aber Jesus kommuniziert zwischen uns, also zwischen uns und dem Vater. Durch Jesus sind wir versetzt an himmlische Orte. Weißt du, er ist das Haupt, ich bin die Glieder. Wenn meine Hand in mein Kopf im Himmel ist und kann meine Hand, egal wo sie sein muss, es ist immer noch mit dem Himmel verbunden. Wir sind mit dem Himmel verbunden, jetzt durch Jesus Christus, weil er dort der erhöhte Herr ist. Dort wird er wahrgenommen. Und wenn du hier Schmerzen im Finger hast, du hast nicht die Schmerzen im Finger, die Schmerzen hast du im Kopf. Dort werden die Schmerzen registriert. Jesus ist erhoben über die ganze menschliche Natur in der Herrlichkeit Gottes. Hier wurden die Schranken zwischen Himmel und Erde entfernt. Jetzt haben wir Zugang zu Gott. Und Jesus hat sich alles unterworfen. Mit der Himmelfahrt, mit der Thronbesteigung, das ist seine Thronbesteigung, hat er alles unterworfen. Alle Mächte der Finsternis, deshalb, du musst dich vor niemandem mehr fürchten, vor keinem Teufel, keinem Gespenst, keinem Drachen, kein Dämon. Jesus ist Sieger, Jesus ist Herr, er ist heimgekommen. Die Himmelfahrt ist Jesu Tag. Er hat Jesus noch mehr Macht bekommen, als er je hatte. Jetzt der Sieger, der Löwe aus Juda. Er ist aufgefahren, damit er noch mehr für uns was leisten kann, noch mehr für uns tun kann, noch besser für uns sich einsetzen kann, uns besser noch verstehen kann und uns noch mehr geben kann. Ich werde den Vater jetzt bitten, den Heiligen Geist, noch mehr. Wäre hier auf Erden geblieben, hätte nur vielleicht ein paar Hanseln da in Judäa dienen können. Aber jetzt kann er dem ganzen Universum dienen, allen, die offen und ehrlich und guten Willen sind. Er ist aufgefahren, erhöht worden, und damit du ganz groß über ihn denken kannst. Mein Heiland, mein Herr ist es. Und alle werden ihn sehen und verstehen. Jesus ist der Erhöhte. Und jetzt zieht er uns immer mehr nach oben, immer mehr an wir Verlangen. Genieße den erhöhten Herrn. Er hat uns sehr viel zu geben. Wir werden einen Chorus jetzt singen, feiert Jesus. Weißt du, wir wollen Jesus feiern. Wir haben so viel Grund, einfach zu jubeln und zu jauchzen. Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in der Herrlichkeit. Feiert Jesus jetzt. Eigentlich solltest du nur noch feiern, denn du weißt, mein Erlöser lebt, mein Heiland lebt. Und das ist, was der Hiob wusste, obwohl er Jesus noch nicht gar nicht da war und nicht gestorben war und noch nicht in den Himmel gefahren war. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Feiert Jesus. Lass uns aufstehen und lass uns singen. Feiert Jesus. Und wir wollen heute wirklich Jesus feiern, im Geist, im Gebet. So wie wir hier gelesen haben im 1. Timotheus 3, Vers 16. Feiert Jesus. Freut euch in Jesus. Jubelt in Jesus. Jauchzt in Jesus. Halleluja. Lass uns aufstehen.